immer alles so angestaut und ich wollte selbst nie versagen. Also für mich war eine Note 2 auch schon totales Versagen. Ich wollte immer die Beste sein und wenn ich das nicht erreicht habe, was rückblickend überhaupt nicht schlimm ist, ja, habe ich mich dadurch auch selbst bestraft.
Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Willkommen am Katzentisch. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Essstörungen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung leiden 28 von 1000 Mädchen und Frauen und 10 Jungen und Männer an einer Binge-Eating-Störung, also an Heißhungerattacken und Fressanfällen. 14 bzw. 2 von 1000 an Magersucht, also ganz kurz gesagt der Verweigerung von Essen, und 19 bzw. 6 von 1000 an Bulimie, auch Essbrechsucht genannt. Und über die letzte Form der Essstörung werden wir uns heute nochmal besonders ausführlich auch mit unserer Gästin unterhalten. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchten wir einmal darauf hinweisen, dass unser Gespräch gegebenenfalls auch Ausschnitte enthalten kann, die einige Zuhörer und Zuhörerinnen beunruhigend finden können. Also entscheidet bitte selbst, ob ihr zuhören möchtet. Und wir werden in unseren Shownotes noch Hinweise und Informationen auch zu Hilfsangeboten verlinken. Genau, nachdem wir das gesagt haben, freue ich mich, dass wir heute Mimi begrüßen dürfen. Schön, dass du da bist und deine persönliche Geschichte über deine Bulimie auch mit uns teilst. Hallo.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega und finde das echt cool, dass ich hier ein bisschen über das Thema sprechen darf.
Das ist ja auch super wichtig, weil wir haben es anfangs gehört, es betrifft schon einige Leute und es werden auch zunehmend mehr, habe ich im Vorfeld gelesen. Mal vielleicht zum Einstieg. Du stellst in einem deiner Instagram-Posts die Frage, wieso trauen wir uns eigentlich nicht zu sagen, dass wir an einer Essstörung leiden? Und da wir in unserem Podcast ja auch immer über Tabuthemen sprechen, würde ich dir jetzt einfach gerne mal die Frage stellen und damit einsteigen. Also, warum trauen sich Betroffene wie du beispielsweise nicht so über das Thema offen zu sprechen?
Ja, das fand ich eine echt interessante Frage und ich glaube, da gibt es auch ein paar Antworten dazu. Also einmal finde ich, in der heutigen Zeit sind die Gesellschaftsnormen so extrem hoch. Alles muss perfekt sein, das perfekte Leben, das perfekte Aussehen, der perfekte Körper. Und da ist es dann eben teilweise schwierig zu sagen, okay, vielleicht ist mein Leben nicht ganz so perfekt, ich leide an einer Krankheit. Und meiner Meinung nach ist es eben auch so, dass psychische Erkrankungen auch teilweise überhaupt nicht verstanden werden. Also sie sind auch nicht offensichtlich. Also beispielsweise, wenn sich jemand ein Bein bricht, sagt jeder aus, also es ist sichtbar, man sieht, dass jemand krank ist. Und bei mentalen Erkrankungen ist es eben gut, dass man, also was heißt gut, aber man kann sie gut verstecken für die Außenwelt. Und ich glaube auch, das ist ein großer Punkt, dass man da nicht so offen drüber redet, ist wegen diesem großen Unverständnis von der Gesellschaft. Also ich hatte beispielsweise auch mal einen Termin bei meinem Hausarzt und der hat zu mir gesagt, ja wie, du hast Probleme mit dem Essen, du bist doch normalgewichtig, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Und dann fühlt man sich eben als Betroffene auch, okay, vielleicht bin ich gar nicht krank, vielleicht habe ich gar nichts, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, obwohl das Gewicht ja nur ein Symptom von vielen ist. Und ich glaube, dieses Unverständnis, da haben viele Angst, dass man eben ja auch auf Ablehnung trifft, dass viele auch einem so den Stempel aufdrücken, ah, du bist die Kranke. Ich habe es auch erlebt, auch aus der engsten Familie, wie teilweise auch abfällig über so psychisch erkrankte Menschen gesprochen werden. Und da möchte man eben auch nicht die Person sein, wo jeder mit dem Finger auf einen deutet und sagt, ah, das ist die, die heimlich kotzt. Genau, und ich glaube auch diese Angst, dann zu wissen, okay, diese Person weiß, dass ich diese Krankheit habe und behandelt mich im schlimmsten Fall so wie rohe Eier. Also das finde ich auch irgendwie ganz schlimm, wenn ich weiß, okay, die Person weiß was von meiner Krankheit. Und dann ist das irgendwie wie so eine Luftblase im Raum und keiner versucht, darüber zu reden. Das ist auch eine ganz unangenehme Situation. Und auch einhergehend mit der Bulimie ist eben, es ist total schambehaftet. Also es ist ja auch was hinter verschlossenen Türen passiert, auch weil das so intim ist. Und man geht ja jetzt auch nicht zu jemandem hin und sagt, hey du, ich esse und kotze das dann aus. Also da hat man auch wirklich Angst oder beziehungsweise Scham, dass jemand einen dann auch eklig findet.
Also irgendwie, für mich waren es jetzt auch direkt drei Punkte. Also einmal dieses Unverständnis, vielleicht sogar vom medizinischen Personal, aber auch vom Freundesbekanntenkreis, Umkreis. Dann aber auch das Thema, dass die Leute vielleicht gar nicht diese mentale Ebene verstehen dahinter, dass es also eine mentale Erkrankung ist. Und das Schamgefühl, was du jetzt gerade zum Schluss auch nochmal angesprochen hast, dieses sich übergeben und was man eh schon auch vielleicht in einem anderen Szenario nicht mit anderen Leuten teilt. Du hast es jetzt gerade schon auch nochmal gesagt, du leidest an Bulimie und vielleicht sollten wir das einmal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen einordnen. Also wenn wir die Definition anschauen, dann ist Bulimie eine psychische Erkrankung, die zu den Essstörungen gehört, hat Jana auch schon am Anfang gesagt. Und die Betroffenen haben immer wiederkehrende Heißhungerattacken, in denen sie unkontrolliert essen. Und nach solchen Anfällen, Fressanfällen ist, glaube ich, sogar das Wort, haben sie große Angst zuzunehmen. Und dann erbrechen sie sich oder nehmen Abführmittel oder treiben ganz exzessiv Sport. Das ist jetzt die Theorie. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie das bei dir war und ja, wie läuft so ein typischer Fressanfall vielleicht auch ab? Wenn wir da mal starten.
Ja. Natürlich. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich leide da jetzt ja auch schon ein bisschen länger drunter und kann auch sagen, dass ich diese Fressanfälle auch optimiert habe, auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Aber meistens ist es eben so, dass so ein innerer Drang in einem ist und so ein riesen Druck und so eine immense Anspannung und man kann eigentlich nur daran denken, okay, was esse ich jetzt, wie viel esse ich und wo kann ich das alles wieder loswerden? Also man kann sich gar nicht auf andere Dinge konzentrieren, sondern hat wirklich nur dieses Thema im Kopf. Und bei mir ist es dann eben auch so, also ich habe eigentlich jetzt nie haufenweise Süßigkeiten, wie vielleicht, ich sag mal, normale Leute. Also es gibt ja immer so die Süßigkeiten-Schublade bei vielen zu Hause. Das habe ich bewusst nicht. Also ich gehe, wenn ich einen Fressanfall habe, auch bewusst einkaufen für den Fressanfall. Und dann kaufe ich eben meine Sachen, weiß mittlerweile auch, okay, wo steht was. Bin echt wie in so einem Rausch. Also krieg nichts mit, was links und rechts neben mir ist und ja, kaufe dann eben meine Sachen ein, fahre nach Hause. Meistens beginnt dann schon dieser Essanfall während der Fahrt nach Hause. Also dann stopfe ich mir während der Autofahrt schon die Dinge rein und merke halt auch, dass meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr dem Straßenverkehr gilt. Also es ist, wenn ich jetzt so drüber spreche, eigentlich total krass, was ich da riskiere. Aber in dem Moment ist es mir total egal, weil wirklich dieses Essen, sich vollessen im Vordergrund steht. Und dann zu Hause geht es dann eben weiter, bis eigentlich dann alles aufgegessen ist. Und da spricht man ja nicht nur von mal eine Tüte Gummibärchen oder eine Tüte Chips, sondern das Zehnfache davon. Und das dauert eben auch seine Zeit. Genau.
Ja, das heißt, du isst im Prinzip das, was du dir eingekauft hast, ja dann so schnell, wie man die Menge zu sich nehmen kann. Wie häufig passiert das dann, dass du ja so eine Attacke hast?
Also mittlerweile kann ich sagen, dass es so in der Woche 2 bis 3 Mal passiert. Bevor ich in die Klinik gegangen bin, war es wirklich täglich und dann auch teilweise bis zu 12 Stunden. Also es war schon krass. Ja.
Ich muss noch mal eine Frage hinterher schießen. Du hast beschrieben, du kaufst sehr systematisch ein. Was isst du und wie viel ist das? Um dann noch mal so ein bisschen auch so ein Gefühl für zu kriegen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht.
Also ich tracke jetzt nicht die Kalorien, was ich alles esse, weil ich glaube, das wird Stunden dauern. Aber wenn ich jetzt mal so schätzen könnte, wären es bestimmt so zwischen 10.000 und 20.000 Kalorien. Und ja, meistens ist es eben das Essen, was man sich eigentlich verbietet, weil Essgestörte haben ja oft so ein Schwarz-Weiß-Denken, also gutes Lebensmittel, schlechtes Lebensmittel. Und ja, dann isst man eben halt Süßigkeiten wie Schokolade, Gebäck, Kekse, Gummibärchen, dann Chips. Ich esse ganz gern, was heißt gerne, aber diese Eispin, das darf bei meinem Fressanfall eigentlich nie fehlen, aber es bleibt dann nicht bei einem, sondern 4, 5. Tiefkühlpizza, Joghurt, also alles Mögliche, all dieses Ungesunde, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, Essen, was man sich sonst verbieten würde.
Auf jeden Fall. Und auch nochmal diese Zahl, 10.000 bis 20.000 Kilokalorien an einem Tag, das ist schon ganz schön viel. Zumindest aus so einer Normalperspektive, ohne die Krankheit. Deswegen vielleicht auch nochmal die Frage an dich, wer bist du in dieser Situation? Bist du du selbst? Bist du die Mimi, die jetzt gerade mit uns dieses Gespräch am Katzentisch führt? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich merke halt, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin. Also es ist wirklich total ferngesteuert. Wie gesagt, ich bekomme nichts mehr mit. Und ich merke auch all das, was mich daran hindert. Also sei es jetzt ein spontaner Anruf von meinem Freund, der mich fragt, wie geht's dir? Das nervt mich einfach total. Also in der Zeit möchte ich einfach nur ich sein, ich mit dem Essen. Und alles andere ist mir total egal. Und so, ich sag mal, egoistisch bin ich im echten Leben eigentlich gar nicht.
Jetzt würde mich interessieren, und vielleicht ist es auch eine doofe Frage, aber ist dieser Prozess oder dieser Fressanfall dann immer für dich mit dem Übergeben zu Ende? Und das setzt dann auch einen Schlusspunkt und du kehrst, ich sag mal, wieder in deinen Alltag zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also bei mir ist es eben so, dass ich nach meinem Essanfall erbreche. Aber ich glaube, viele Menschen denken auch, dass man erst nachdem man die ganze Menge gegessen hat an Essen, dass man sich dann erbricht. Aber bei mir persönlich ist es so, dass ich zwischendurch eben auch schon erbreche. Also heißt, ich esse da ein bisschen und gehe schon auf die Toilette und übergebe mich und esse dann weiter. Also bei mir ist es quasi jetzt nicht, dass ich erst, wenn ich alles aufgegessen habe, mich dann erbreche, sondern immer auch zwischendurch. Aber erst wenn ich wirklich weiß, okay, jetzt ist alles draußen, kann ich auch wieder, ja, was heißt, beruhigt sein. Aber in dem Moment bin ich immer froh, dass ich zumindest vom Kopf her denke, dass ich alle Kalorien irgendwie wieder rausbekommen habe und gehe dann halt wieder meinem Alltag nach.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, bei dir ist das so, dass du zum Beispiel zwischendurch schon dich übergeben musst. Das ja. Heißt, ist eine Bulimie immer die gleiche oder gibt es da unterschiedliche Ausprägungen?
Ja, also man unterscheidet da zwischen dem Purging-Type und dem Non-Purging-Type. Also entweder man erbricht eben oder man erbricht nicht und macht dafür aber exzessiven Sport oder nimmt Abführmittel. Also da gibt es unterschiedliche Ausprägungen.
Ja. Ja. Und wie lange würdest du sagen, bist du jetzt schon in dieser Phase? Also gesagt, im Moment ist es vielleicht noch so 2 oder 3 Mal in der Woche. Das war vor deinem Klinikaufenthalt häufiger. Seit wann beschäftigt dich diese Krankheit?
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und zwar sind das dieses Jahr 10 Jahre. Und das finde ich echt extrem krass. Also es ist eine heftige Zahl. Und natürlich muss man auch sagen, dass es jetzt nicht zu Beginn dieses Ausmaß hatte. Das ist wie bei jeder Suchterkrankung auch, dass es so langsam und schleppend verläuft. Aber das erste Mal bewusst übergeben nach dem Essen habe ich mich vor 10 Jahren, ja.
Aber ist es, also würdest du sagen, es ist immer noch das gleiche Gefühl? Also ich frage das einfach, weil ich das immer denke. Ich glaube, wenn man nicht an der Krankheit leidet, dann ist ja auch Übergeben irgendwie so ein Prozess, den man fast nie als positiv beschreibt für sich selbst. Ist das Gleiche, wenn man an der Krankheit leidet? Also die Situation, wo man dann vor der Toilette steht, oder verändert sich das einfach durch die Jahre der Krankheit?
Also es ist auf jeden Fall nicht was, worauf ich mich freue, in dem Sinn, also dass ich mich jetzt übergebe, sondern eher darauf, okay, ich kann quasi meinen Fressanfall rückgängig machen, aber natürlich ist das mit Schmerzen danach verbunden und das jeder, der es kennt, der an Magen-Darm mal erkrankt ist, weiß, wie ausgelaugt man danach ist. Ja, also schön ist es auf keinen Fall, aber mit der Zeit gewöhnt man sich einfach dran, würde ich sagen.
Hast du es damals vor 10 Jahren oder als die, so die ersten Symptome vielleicht der Suchterkrankung aufkamen, selbst gemerkt oder kamen zuerst Fragen von außen?
Also ich habe schon gemerkt, okay, ich mache da jetzt irgendwie was, was nicht so ganz normal ist, und habe das dann auch oder habe mich einer Freundin anvertraut. Und dann kam auch schon relativ schnell so Fragen von meinen Eltern, beziehungsweise besonders von meiner Mutter. Und ich glaube, so Mamas haben irgendwelche Instinkte, und die wissen, wenn es ihren Kindern nicht gut geht. Und ich glaube, es ist auch irgendwann auffällig, wenn die Tochter nach jedem Essen mal auf der Toilette verschwindet. Und anfänglich ist ja das Übergeben im Vergleich zur jetzigen Zeit auch immens zeitaufwendig. Also das funktioniert nicht direkt und auf Anhieb, so wie es vielleicht jetzt ist. Aber also man verbringt dann schon eine längere Zeit auf Toilette. Und ich glaube, ja, Mütter merken das dann irgendwie, das, was nicht stimmt.
Noch eine Frage dazu, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Also hast du mittlerweile auch das Erbrechen und diese Krankheit für dich quasi optimiert, sodass du da jetzt einen Ablauf hast, der wie so eine Routine ist? Okay.
Absolut, ja.
Gut, dann lass uns doch mal, jetzt können wir uns, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen, auch so wie diese Routine dann ist und dass die sich auch so entwickelt hat. Lass uns vielleicht mal drüber sprechen, was Ursachen von so einer Krankheit sind. Weißt du für dich irgendwie, warum dann vor 10 Jahren du damit angefangen hast mit dem Erbrechen? Du hast von deinem Klinikaufenthalt erzählt. Vielleicht hast du auch darüber reflektiert und dran gearbeitet. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen.
Ja, also gerne. Ich würde sagen, dass es bei mir auf jeden Fall der Faktor ist, dass ich ein sehr perfektionistischer Mensch bin. Das ist auch so bei vielen Bulimikern so ein Faktor, der da reinspielt. Also sehr perfektionistisch. Vor 10 Jahren, da war ich in der Mittelstufe, Übergang zur Oberstufe und habe mir selbst extrem Stress wegen den Noten gemacht. Und ja, das hat sich dann immer alles so angestaut und ich wollte selbst nie versagen. Also für mich war eine Note 2 auch schon totales Versagen. Ich wollte immer die Beste sein und wenn ich das nicht erreicht habe, was rückblickend überhaupt nicht schlimm ist, habe ich mich quasi immer dadurch auch gewisse Art und Weise selbst bestraft. Und eben auch, ich hatte so mit diesen Emotionen, also diese Trauer, diese Wut, ich konnte damit einfach nicht umgehen und habe wie so ein Ventil gesucht. Und das habe ich eben damit gefunden. Und auch im Klinikaufenthalt kam dann eben auch so raus, dass ich mit diesen ganzen Emotionen, also die wirklich sehr heftig sind, heißt Freude, also dieses richtig Euphorische, und auch Trauer und Wut, dass ich damit nicht so gut umgehen kann, beziehungsweise mit der Zeit verlernt habe, diese Gefühle zuzulassen. Und mittlerweile ist es ja eben immer so, wenn ich diese Emotion habe, ist mein Gehirn schon damit gekoppelt, jetzt hast du einen Fressanfall. Genau, das ist eben auch jetzt noch Thema, woran ich arbeiten muss, also dass ich diese Gefühle lerne, wieder auszuhalten.
Das heißt, der Fressanfall selbst löst bei dir quasi so eine Art Freude aus, oder?
Ja, in dem Moment, wo ich esse, auf jeden Fall. Also da werden ja dann auch bestimmte Aktivitäten im Hirn freigesetzt, die dir dieses High-Gefühl geben. Also man kann das ja wie Drogenkonsum gleichsetzen. Aber es ist auch bei mir so, auch wenn ich Freude empfinde, ist diese Emotion einfach so krass, dass ich nicht weiß, damit umzugehen. Und durch diese Fressanfälle, also in dem Moment, wo ich so viel esse, spüre ich einfach nichts. Und das ist für mich diese Art, diese Gefühle irgendwie zu verarbeiten. Genau.
Ist es bei anderen Betroffenen, mit denen du dich ausgetauscht hast, ähnlich oder gibt es da auch andere Ursachen oder Auslöser?
Also so Emotionskontrolle ist häufig das Thema, aber natürlich auch ein geringer Selbstwert. Also in der Klinik habe ich auch viele kennengelernt, die jetzt nicht nur an Bulimie erkrankt sind, sondern auch an der Anorexie. Da ist natürlich Perfektionismus auch ein großes Thema. Aber ich glaube, es gibt auch ganz unterschiedliche Auslöser. Also gibt es auch Traumata, die Essstörungen auslösen können. Ja, genau. Also da gibt es jetzt nicht nur den einen Auslöser. Ja.
Und wie gehst du da aktuell mit um? Du bist in Therapie, haben wir gelernt. Was wird da besprochen? Wie versuchst du das langsam unter Kontrolle zu kriegen?
Genau, also ich bin jetzt nach der Klinik wieder bei einer anderen ambulanten Therapeutin und es tut mir auf jeden Fall gut, diesen Austausch zu haben und wir reden eben über ganz unterschiedliche Dinge, machen auch Verhaltensanalysen, also beispielsweise, wenn ich einen Essanfall hatte, was diese Situation ausgelöst hat und untersuchen eben auch die Dinge, ja, also wie beispielsweise den Auslöser, was man dagegen tun kann, was in der anderen Situation oder in einer ähnlichen Situation vielleicht helfen würde. Genau. Und also es ist ganz breit gefächert. Das Gute ist ja auch, dass ich meine Themen einbringen kann. Mir ist es eben auch wichtig, meine Werte auch nochmal zu hinterfragen, mit was ich mich selbst identifiziere, dass ich vielleicht nicht immer allzu hart mit mir sein darf. Und auch, was vielleicht früher in meiner Kindheit passiert ist, was ich vielleicht, wo ich irgendwie was mitnehmen kann oder wo ich weiß, da hat das irgendwie schon angefangen, dass ich mich schlecht gefühlt habe oder da hat es angefangen mit dem Perfektionismus. Genau, also es ist auch sehr interessant, was man alles über sich lernt.
Kannst du irgendwas empfehlen für Leute, die jetzt irgendwie sich so das Gefühl haben, sie gehen auf so eine Sucht, Bulimie oder sei es auch Magersucht, also wir entwickeln so ein Essstörung, Suchtverhalten. Kannst du irgendwas empfehlen oder kannst du zumindest sagen, was vielleicht so Warnsignale auch sein können?
Also Warnsignale auf jeden Fall, das Offensichtliche, wenn jemand halt immer weniger isst, auch vielleicht mal öfter auf der Toilette verschwindet oder übermäßigen Sport macht. Genau, also das sind eben so Warnsignale. Oder auch, wenn sich eine Person, die eigentlich immer recht offen war, immer mehr zurückzieht, auch schulisch eben abbaut. Das sind immer so Faktoren, wo man sagt, okay, könnte eventuell irgendwas sein. Und was ich auf jeden Fall Betroffenen rate, ist, frühzeitig Hilfe anzunehmen, weil das überhaupt keine Schwäche ist, sondern eher was von Stärke zeigt. Und ja, wie gesagt, sich jemandem anvertrauen. Man muss ja nicht XY oder wenn man Angst hat vor seinen Eltern, weil es eben sehr schambehaftet ist, dann geh zu deiner besten Freundin, zu deinem besten Freund und rede mit ihm darüber. Und zusammen findet man immer eine Lösung. Und es gibt ja auch Beratungsstellen, wo man kostenlos hingehen kann. Im Internet kann man sich auch informieren, was man tun könnte. Also da gibt es ja mittlerweile echt viele Möglichkeiten.
Und du hast ja wahrscheinlich auch über dein öffentliches Auftreten, über deinen Instagram-Account, auch mit vielen Betroffenen gesprochen und hast auch in der Klinik Leute kennengelernt. Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, an dem Männer oder Frauen dann auch sagen können, sie sind geheilt, oder begleitet einen das eigentlich ein Leben lang in irgendeiner Form?
Also wie ich das so mitbekommen habe, gibt es zwei verschiedene Lager. Also die einen, die sagen, boah, ich kann jetzt super ohne meine Essstörung leben. Ich verschwende keine Gedanken daran, bin frei und genieße mein Leben. Und dann gibt es immer noch andere, die sagen, ja, mir geht's gut, ich bin eigentlich auch soweit frei, aber es kommen immer noch so ein paar Gedanken auf. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt essen gehe, dann schießen direkt die Kalorienangaben von dem Essen in den Kopf. Aber ich glaube, das Wichtige ist dann einfach zu sagen, okay, es ist ein Gedanke, er ist da, aber er verflüchtigt sich dann einfach wieder. Und ich glaube, das sind eben diese zwei Parteien, also die, die wirklich frei sind und die anderen, die vielleicht noch so klitzekleine Berührungspunkte haben und sagen, okay, die Essstörung wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Also ich glaube, das sind so diese zwei Arten, die ich jetzt auch mittlerweile mitbekommen habe.
Und wo würdest du sagen, bist du gerade auf dem Weg Richtung Heilung? Wo befindest du dich aktuell?
Also aktuell würde ich schon sagen, dass ich relativ frei bin im Vergleich zu der Zeit vor der Klinik.
Wann war das ungefähr? Vielleicht mal kurz die Zwischenfrage.
Die Klinik war jetzt knapp vor einem Jahr tatsächlich. Genau, also natürlich habe ich noch Vorfälle, nenne ich das so schön, nicht Rückfälle, sondern Vorfälle. Aber ja, also natürlich bin ich auch noch in der Essstörung drin und natürlich habe ich noch Gedanken daran. Also ich sehe mich noch nicht als hundertprozentig geheilt, aber natürlich ist mein Ziel, irgendwann vollständig geheilt zu werden und auch wirklich kein Gedanke mehr daran zu verschwenden, weil ich wirklich ein Leben ohne Essstörung haben möchte. Ja.
Was sind denn zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich geheilt, was können noch Langzeitfolgen auch sein, die dich und auch andere Betroffene dann noch umtreiben?
Also die Liste ist lang und auch echt erschreckend. Und jedes Mal, wenn ich mir das so bewusst mache, finde ich es auch krass, dass es mich irgendwie überhaupt nicht abschreckt, in diesen Momenten nicht aufzuhören, weil dieser Suchtdruck einfach so immens ist. Aber es kann ja von, was heißt Kleinigkeiten, Kleinigkeiten sind es nicht, aber von Haarausfall, Elektrolythaushalt ist im Ungleichgewicht, also vor allem bei Bulimieerkrankten ist es ganz schlimm, wenn man an Kaliummangel leidet, kann zum Herztod führen im schlimmsten Fall. Also deswegen appelliere ich auch immer an die Leute, dass sie regelmäßig die Blutwerte überprüfen lassen. Ja, wie gesagt, Herzprobleme, dann brüchigen Nägel, ja, mit der Speiseröhre kann man Probleme bekommen, Magenkrebs, Speiseröhrenkrebs und ganz schlimm sind eben die Zähne. Da habe ich auch total Angst vor, dass ich irgendwann verfaulte Zähne habe, beziehungsweise dass meine Zähne halt so angegriffen sind von der Magensäure, die halt immer durch das Erbrechen mit hochkommt. Genau, der Zahnschmelz kann zurückgehen, die Zähne werden dünner, wie gesagt, durch den Zahnschmelz, Zahnfleischrückbildung, ja, also die Liste könnte ich echt noch weiterführen.
Also wirklich eine lange Liste und wir verlinken sicherlich auch die ein oder andere Ressource nochmal in den Shownotes für alle, die sich da nochmal weiter informieren wollen. Was mich noch interessieren würde, sind auch so akute Begleiterscheinungen, die so ein bisschen anderer Art sind. Ich fand es ganz spannend, was du auf deinem Instagram-Profil schreibst, dass du zum Beispiel irgendwann das Thema für dich entdeckt hast, dass du viel Müll produzierst durch deine Fressanfälle und eigentlich gerne umweltbewusst leben würdest. Vielleicht kannst du das Beispiel nochmal, weil irgendwie sowas denkt man, glaube ich, einfach nicht, wenn man an eine Bulimie denkt. Vielleicht kannst du das nochmal beleuchten und vielleicht fallen dir auch noch ähnliche Beispiele ein, die so in die Richtung gehen.
Ja, also einmal das Thema Müll. Also es ist echt krass, was man da an Verpackungsmüll produziert. Und ich werde mich immer daran erinnern, also ich glaube, das hat sich in mein Hirn gebrannt, Als ich früher mit meinem Freund in unserer alten Wohnung gewohnt habe, hat mal der Vermieter bei uns geklingelt und hat uns gefragt, ob wir denn die Leute sind, die die Schweinssachen, hat das genannt, mit den Schweinssachen den Müll verstopfen. Und mir war das so peinlich und es war richtig, richtig unangenehm. Und ja, das fand ich irgendwie ein krasses Erlebnis. Und dann hatte ich eben so Angst vor diesen Reaktionen, dass ich tatsächlich dann irgendwann auch den Müll quasi so portioniert habe und bin dann durch das ganze Kaff gelaufen, immer zu unterschiedlichen öffentlichen Mülleimern, weil einfach diese Scham so groß war, das alles da in diesen, in die Mülltonnen zu schmeißen. Und das ist eben auch so eine, ja, Begleitfolge, nenne ich es jetzt mal, der Bulimie, wo man vielleicht, wie du schon gesagt hast, nicht auf Anhieb drüber nachdenkt. Und zum anderen sind es eben auch die immensen Kosten. Also es ist eine Suchterkrankung, das ist richtig krass, was da für Geld drauf geht. Also in den Hochphasen habe ich täglich 60 bis 80 Euro für Lebensmittel bezahlt. Und wenn man das mal summiert, ist halt, ja, bin ich immer wieder sprachlos, was ich mit diesem Geld eigentlich hätte machen können. Und was auch noch ein Thema ist, ist eben auch die soziale Isolation. Also man zieht sich halt total zurück, weil erstens geht es einem nicht besonders gut. Und es gab auch schon mal Momente, wo ich wirklich auch Treffen mit Freunden abgesagt habe, weil ich lieber in dem Moment essen und kotzen wollte.
Ja, total wichtig, dass du das nochmal geteilt hast. Also die Implikationen, die man mit so einer Suchterkrankung gar nicht direkt assoziiert. Jetzt bist du, liebe Mimi, ja auf dem Weg zur Heilung, hast du eben uns auch schon mal berichtet. Was hat dir denn rückblickend geholfen? Wer hat dich unterstützt? Was hat dich aus den schwierigen Phasen dann doch nach vorne blicken lassen?
Also am meisten Kraft gegeben hat mir eigentlich mein Freund, weil er total verständnisvoll ist und mich auch so sehr unterstützt und auch die ganze Liebe zeigt, vor allem auch an den Tagen, wo ich mich selbst überhaupt nicht lieben kann. Und ja, das kenne ich gar nicht von Menschen, dass sie so besorgt und liebevoll sind. Und ja, es zeigt mir einfach auch, dass ich mir so sicher bin, mit diesem Mensch zusammen eine Familie irgendwann aufzubauen. Und das zu wissen, ist auch so ein Ansporn von mir, weil wenn ich mal eigene Kinder habe, dann möchte ich auch eine gesunde Mutter sein, also auch ein gesundes Vorbild. Und das ist eben ja, eine große Stütze, worauf ich hinarbeite. Und was mir auch immer Kraft gegeben hat, ist meine Liebe zum Handball. Also spiele ich schon seit meinen Kindheitstagen. Und immer zu wissen, okay, ich kann nur ein gutes Training absolvieren oder ein gutes Spiel, wenn ich auch körperlich fit bin. Und das war auch oft in schweren Zeiten immer so ein Ansporn von mir.
Spannend. Und du hast gerade selbst gesagt, dass du gerne ein Vorbild dann auch sein möchtest, vielleicht für deine eigenen Kinder, wenn es soweit ist. Und das fragen wir häufig auch am Katzentisch. Also wenn du an dich denkst, gab es Vorbilder in der Gesellschaft, die dir geholfen haben? Gab es Literatur oder einen Film, vielleicht einen Text, den du gelesen hast, ja, der dann irgendwie was mit dir gemacht hat, auch in der Situation?
Zum einen habe ich einmal das Buch Brain Over Binge gelesen. Ich glaube, auf Deutsch übersetzt heißt es Nie wieder Fressattacken. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, von Kathleen Hansen. Kathleen Hansen, glaube ich, ja. Ja. Und ja, ich fand den Ansatz von ihr mega interessant. So kurz zusammengefasst eben so, dass man, je länger man ja diese Fressattacken hat, desto konditionierter ist dein Hirn eben da drauf. Also was ich auch schon gesagt habe, mittlerweile ist es bei mir eben so, dass wenn ich wütend bin, mein Hirn direkt das Signal sendet, okay, jetzt brauchst du einen Fressanfall, um dich wieder gut zu fühlen, beziehungsweise diese Emotion nicht auszuhalten. Und mit der Zeit wird es halt immer schwieriger, diese Konditionierung wieder rückgängig zu machen. Und diesen Ansatz fand ich eigentlich echt ja, interessant und hat mich auch sehr zum Nachdenken geführt. Und ja, also das fand ich einmal mega spannend und generell die Person, die heißt auf Instagram Mut im Bauch. Vielleicht kennt die eine oder andere die Sina, so heißt sie. Und die ist tatsächlich auch geheilt von der Bulimie, hat auch selbst jahrelang damit zu tun gehabt, hat dagegen gekämpft und ist jetzt Mutter von einer süßen Tochter und wieder schwanger. Und das ist irgendwie ja eine Person wie eine Art Vorbild, sage ich mal, von mir. Oder sie zeigt eben, dass es auch ohne Essstörung geht und dass man ohne Essstörung glücklich ist und ein schönes Leben führen kann.
Ja, auch einfach eine Perspektive, dass es diese Chance auf Heilung gibt.
Genau, ja.
Dass jeder, jede das erreichen kann und ja, man auch irgendwie ein bisschen angespornt wird. Und ich nehme aus unserem Gespräch nochmal zwei Dinge mit, die ich zusammenfassen möchte. Einmal, die Suchterkrankung hat bei dir schon als Schülerin angefangen. Und ich glaube, es ist einfach ein Thema, was auch frühzeitig in Form von Aufklärung, Bildung, ja, in die Schulen hineingetragen werden sollte. Also das ist der eine Punkt, das haben wir auch bei ganz vielen anderen Themen am Katzentisch schon diskutiert. Das würde helfen. Und zweitens, auch wenn wir Menschen in unserem bekannten Freundeskreis oder auch im Kollegium kennen, wenn uns was auffällt, dass wir offen mit dieser Krankheit umgehen und die Menschen, die es betrifft, auch ernst nehmen und fragen, wo wir unterstützen können. Mimi, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns so offen gesprochen hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute und ganz viel Kraft auf den letzten Metern aus der Bulimie.